Und ihr dürft gern schon mal eure Bibeln aufschlagen. Offenbarung 2, ab Vers 18 möchte ich uns und euch den Predigttext vorlesen. Zu dem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Oder Thyatira? Thyatira. So. Alles klar. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das ist der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich gehe gerade noch mal eine Folie zurück. Ich fand es interessant, wenn ihr mal hier drauf achtet, auf den Text, den wir ganz am Schluss gesungen haben. Das ist eigentlich hier der Reformationstag, das Reformationsfest. Das sind die drei wesentlichen Dinge, die damals 1517 am Abend vor Allerheiligen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt wurden, nämlich letztendlich Gnade, Christus und sein Wort. Und das gilt einfach, das galt für alle Zeiten, es galt natürlich auch vor 1517. Und es ist schön, dass wir das feiern konnten. Gestern war Allerheiligen, heute ist wieder ein normaler Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. So, also es gibt verschiedene Formen, wie man es aussprechen kann. Ich habe heute Morgen noch geschaut. Wenn man dann schaut, English Pronunciation, dann kommen dann amerikanische Aussprachen, die sind unglaublich. Also das entspricht garantiert nicht der griechischen Aussprache. Ich sage jetzt einfach Thyatira. Das scheint das Gängigste zu sein. Dieses Sendschreiben ist natürlich alt. Das ist kurz vor der Jahrhundertwende nach 100 entstanden, also 2000 Jahre alt fast. Und wenn man solche Briefe, solche Sendschreiben durchliest, dann fragt man sich natürlich immer, was hat es mit uns heute noch zu tun? Und deshalb möchte ich meine Predigt in drei Teile unterteilen. Das erste, das ist, ich beschäftige mich damit, was es damals für die Gemeinde aller Wahrscheinlichkeit nach bedeutet hat, was wir halt heute noch uns denken können, wie die Situation in Thyatira oder Akisar heute ist. Ein zweiter ganz kurzer Teil, historische Auslegung, also was daraus schon gemacht wurde in der Vergangenheit. Und dann das dritte, das ist das Wesentliche, was hat es heute mit uns zu tun? Der Johannes schreibt die Offenbarung, und in dieser Offenbarung sind die Sendschreiben ein wichtiger Teil. Und er schreibt an diese Gemeinden in Kleinasien. Es sind sehr kurze Briefe im Grunde nur. Der an die Gemeinde in Thyatira ist der längste. Aber es ist jetzt kein klassischer apostolischer Brief, wie jetzt die von Paulus an verschiedene Gemeinden, die es ja auch im Neuen Testament gibt. Aber der Johannes, der kennt die Gemeinden, der war auf der Küste vor der heutigen Türkei in Patmos interniert. Und das ist eine der Inseln hier im Süden. Also ich glaube, es war die hier, bin nicht ganz sicher, war da praktisch in Haft und musste dort ausharren, nachdem er vorher alle Gemeinden auch bereist hat und gedient hat in dieser Gegend. Der Johannes war der Alte, also es war der am längsten lebende Apostel und in der Gemeinde damals eine ganz große Autorität. Die Gemeinden, an die sieben, an die er schreibt, liegen ja alle nah beieinander, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und Thyatira lag an der Handelsstraße, die von Pergamon runtergeführt hat bis Laodicea. Und das ist ein langes Tal im Grunde, an der sich eine Stadt an die andere reiht. Und es war damals ein Zentrum der Textilbranche. Da wurden Textilien gefärbt, sehr gerne auch Purpur verarbeitet. Purpur aus den Schnecken ist ja der teuerste Farbstoff überhaupt. Und das war der Schwerpunkt der Wirtschaft. Es war eine Garnisonsstadt der römischen Armee. Und aus Thyatira kennen wir auch aus dem Neuen Testament die Lydia. Die ist, denke ich, vielen von euch bekannt. Lydia war eine Purpurhändlerin, die unterwegs war in Philippi, also auf der anderen Seite des Bosporus in Europa. Und als Paulus und seine Mitarbeiter nach Europa übergesetzt sind, da war sie dort an einem Fluss. Wahrscheinlich hat sie Rast gemacht und Paulus und seine Mitarbeiter haben dort sie und ein paar andere Frauen getroffen, haben mit denen gesprochen. Und die Lydia war der erste Mensch, der sich auf europäischem Boden sozusagen zu Jesus bekehrt hat. Insofern eine interessante Figur. Und sie kam aus Thyatira. Johannes schreibt an die Gemeinde: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und er schreibt von Liebe, von Glaube, von Hilfsbereitschaft, von Ausdauer. Das sind alles Eigenschaften, die eigentlich unser praktisches Christenleben betreffen. Oder um es jetzt mit dem Fachwort auszudrücken, die Diakonie. Also das, was wir nach außen tun, damit wir anderen helfen und damit wir auch glaubwürdig als Christen sind. Und er lobt auch ganz ausdrücklich die Gemeinde, dass dieser Teil ihres Lebens eher sogar zunehmend und deutlicher wird. Also es wird nicht weniger, wie es in anderen Gemeinden gesagt wird, dass es so ein bisschen abkühlt, sondern sie sind engagierter, sie sind eher glaubwürdiger, als sie es früher waren. Und wenn man sich das durchliest, dann fällt einem auf, dass andere Eigenschaften überhaupt nicht genannt werden. Es wird eben nicht genannt, dass sie zum Beispiel zunehmen in der Erkenntnis oder in der Weisheit oder dass sie zunehmen in der Lehre, dass sie immer besser predigen oder dass sie immer wirksamer sind durch eine evangelistische Tätigkeit in die Stadt hinein oder dass sie immer bessere Musik machen oder was auch immer. Also da kommt nichts. Es sind diese praktischen Fähigkeiten. Und dann kommt eben der Cut, wie in manchen anderen Sendschreiben auch. Es kommt der Vorwurf und der Tadel von Johannes, der betrifft eine Gruppe in der Gemeinde, und zwar ist es anscheinend die Mehrheit in der Gemeinde, die bestimmt wird von Isebel. Er schreibt: Doch einen Vorwurf muss ich euch machen, bitte nochmal gerade zurück. Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit, bei Luther Unzucht und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Diese Isebel ist möglicherweise oder wahrscheinlich schon tatsächlich eine Prophetin gewesen, eine Frau. Auf der anderen Seite ist Isebel ganz klar ein symbolischer Name. Also das war nicht der Name der Person, sondern Isebel war ja die Königin von Nordisrael, eine Frau, die von König Ahab geheiratet wurde, aus dem Nachbarvolk heraus, und die großen Einfluss hatte, und zwar negativen Einfluss, indem sie den ganzen Götzenkult aus ihrem Land in Israel richtig gut und erfolgreich etabliert hat. Das war das Baals-Priestertum, auch Astarte. Und Elia war der Prophet, der überwiegend mit Isabel zu tun hatte, gegen sie gekämpft hat und dann auch Micha noch später. Ist uns also ein Begriff und ein ganz wichtiger symbolischer Name. Ob jetzt Isabel nur eine Person war oder mehrere, das bleibt offen. Auf jeden Fall ist es ganz klar eine Botschaft in der Gemeinde, eine Irrlehre, die dort sehr etabliert war und die ganz konträr zu dem stand, was Jesus eigentlich für die Gemeinde wollte. Isabel ist in dem Brief an Thyatira das Symbol, in dem Brief, den wir letztes Mal behandelt hatten, war es Biliam. Biliam ist genauso ein Symbolname, nämlich ein Prophet, der von außen das Volk Israel verflucht hat. Und letztendlich ist aus meiner Sicht eine wichtige Bedeutung, dass in Pergamon die Herausforderung von außen kam, Biliam von außen und das Volk. Thyatira war in einer wesentlich kritischeren Situation, da kam die Herausforderung von innen. Denn Isabel war israelische Königin, also sie gehörte dazu, auch wenn sie reingeheiratet war, aber sie hatte extremen Einfluss natürlich im Volk Israel. Und so hatte auch diese Isabel, diese Irrlehrer in Thyatira, großen Einfluss in der Gemeinde. Vermutlich handelt es sich genau um die gleiche Kiste wie auch vorher, die Nikolaiten, die schon erwähnt worden waren. Dann wäre es einfach eine große Irrlehre, die damals in den Gemeinden ausgebreitet hat. Und es gibt zu den Nikolaiten die Information von vielen Kirchenlehrern aus dem 2. Jahrhundert, also etwa 50 bis 100 Jahre später, die gesagt haben, dass der Begründer dieser Irrlehre der Diakon Nikolaus aus Antiochien war, der in der Apostelgeschichte 6 erwähnt wird. Und die älteste leere Erklärung sozusagen zu den Details, die kommt von Victorinus von Petau, ein Bischof aus Ptui, hallo Judith, der 270 nach Christus geschrieben hat, in dem ältesten Kommentar über die Offenbarung, der uns erhalten ist, dass, was die Werke der Nikolaiten betrifft, vor dieser Zeit verbreiteten gefährliche, verpestete Leute im Namen des Diakons Nikolas eine Irrlehre. Man beschwor das zum Opfer der Götter dargebrachte Fleisch, also man machte es sozusagen heilig, um es essen zu können. Und wer auch immer Unzucht getrieben habe, der würde am 8. Tag den Frieden bekommen. Das sind jetzt also Details zu diesen Nikolaiten, zu der Lehre, die wir von damals wissen und die, denke ich, recht authentisch sind, weil das ja noch sehr nah zeitlich an dem Geschehen war. Also nach 100 oder 150 Jahren weiß man noch relativ genau, was passiert ist. Letztendlich, denke ich, war es eine total libertinistische Theologie, ich sage jetzt mal nicht liberale Theologie, sondern noch krasser, also eine libertinistische, die eigentlich überhaupt keine Gesetze mehr kannte, die alles letztendlich gut geheißen hat. Es geht um die komplette Trennung von dem Kopf, vom Denken und dem Rest des Körpers, alles egal. Und letztendlich auch so ein Denkmodell, dass man, wenn man etwas kennen will, muss man es kennenlernen, um es beurteilen zu können. Und die Kenntnis muss dann auch bis in die größten Tiefen gehen. Das sind ja durchaus Gedanken, die wir heute auch kennen. Ist ja immer die Frage, inwieweit man über irgendetwas mitreden kann, wenn man es nicht kennt. Die Frage stellt sich ja immer wieder. Es ist sicher auch richtig, je besser man sich selbst kennt oder auch seine schlechten Seiten kennt, umso besser für einen selber und auch umso größer kann die Dankbarkeit sein, wenn man es überwunden hat oder wenn einem vergeben worden ist. Auf der anderen Seite muss man auch nicht alles mitgemacht haben, um es ablehnen zu können. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Und so die klassische heutige Lockerheit im Kölschen, es hat noch immer Jutti Jange und so in dem Stil, ist immer die Frage, ob das dann so im persönlichen Leben stimmt. Wer viel sündigt, dem wird viel vergeben, ist sicher auch richtig, aber muss dann auch drum bitten. Also es ist ein sehr schwieriges Feld, in dem da wir unterwegs sind und dem damals eben auch die Menschen in Thyatira unterwegs waren. Was klar ist, ist, dass es komplett aus dem Ruder gelaufen ist in Thyatira. Johannes sagt dann in Vers 21, ich habe ihr die Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Also die Zeit der Buße ist vorbei. Ich werfe sie aufs Krankenbett und die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Das heißt, die Prophetin selber oder die Menschen, die für diese Irrlehre verantwortlich sind, die sind schon gerichtet. Da gibt es sozusagen keine Zeit zur Umkehr mehr. Und die, die sich nach ihr gerichtet haben, die können sich es nochmal überlegen. Letztendlich diese ganze Gruppe, ihr wird vorhergesagt, dass sie krank werden, dass sie sterben und dass ihre ganze Arbeit keinen Segen hat. Das wird aus diesen Versen sehr, sehr deutlich. Und der Grund ist letztendlich dann in Vers 24, auch die Erkenntnis, daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben. Und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Und es ist also Johannes wichtig zu sagen, oder es ist auch Gott wichtig zu sagen, dass eben nichts letztendlich ihm vor seinen Augen verborgen bleibt, sondern dass es deutlich wird, schon in der Gegenwart und erst recht dann in der Zukunft. Und dieses Erkennen von Jesus, das erinnert auch an den Eingangsvers des Sendschreibens, dass seine Augen wie Feuerflammen sind, die lodern, also die alles erkennen, alles hell machen. Und Johannes schreibt weiter, aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Dieser Begriff, also erstens ist es gut, dass es noch andere gibt, an die richtet sich ja auch vor allem dieses Sendschreiben. Und diese tiefen Geheimnisse des Satans, das könnte ein ironischer Ausdruck sein, weil es ja eigentlich darum geht, Gott zu erkennen. Und weil auf der anderen Seite diese Irrlehrer möglicherweise die gleichen Begriffe verwendet haben, aber in einem bisschen anderen Sinn. Letztendlich geht es eben nicht darum, die tiefsten Geheimnisse des Satans zu kennen. Das muss man nicht. Man begibt sich da eher in Gefahr, wenn man so tief hinabsteigt. Und es erinnert ein bisschen dann an spätere Gedanken, an die Gnosis. Ich habe gedacht, dass es hier um Gnosis geht, aber wahrscheinlich haben die Nikolaiten noch nicht so viel damit zu tun, sondern das war dann eine Philosophie, die erst später im zweiten und im dritten Jahrhundert dann populär wurde. Dass man nämlich gedacht hat, man kann die Abgründe Gottes erforschen, da wurden dann völlig komplizierte Weltbilder aufgebaut, spielt jetzt für dieses Sendschreiben keine Rolle. Johannes ruft der Gemeinde zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Es fällt auf, dass er eben der Gemeinde sagt, haltet einfach fest, was ihr habt. Er sagt ihnen nicht, setzt euch gegen die anderen durch oder schmeißt sie raus, ja, oder betreibt Gemeindezucht, sondern er sagt einfach nur, haltet fest, was ihr habt. Die Lage der Gemeinde, die scheint schon wirklich kritisch gewesen zu sein. Die Machtfrage war im Grunde entschieden. Sie hatten eigentlich verloren. Und in Thyatira hat sozusagen der Satan eine Schlacht gewonnen. Das kann man, denke ich, so sagen. Aber dem Rest wird gesagt, haltet fest, was ihr habt. Und dann sagt, dann schreibt er auch, weiter lege ich euch keine Last auf. Das kann man sicher in zwei Richtungen interpretieren. Er möchte sagen, jetzt ist es gut, ihr seid so unter Spannung, mehr geht einfach nicht. Das, denke ich, ist eine Möglichkeit. Oder er meint, ich lege euch kein weiteres Gebot auf. Also ich mache es nicht noch komplizierter, als es ist. Die weitere Geschichte dieser Gemeinde in Thyatira ist unbekannt. Man weiß aber dass die Nikolaiten bis etwa 350 nach Christus dann verschwunden waren. Also diese Irrlehre war dann auch irgendwann beendet. Heute ist Thyatira, gibt es so in dieser Form nicht mehr, sondern es ist ein ganz kleiner Teil, oder aus dieser Stadt ist die Stadt Akhisar geworden in Kleinasien. Und in Akhisar, da gibt es im Zentrum ein Block, wie so ein kleiner Park, das sind die Ruinen. Also wenn ihr da mal hinfahrt und euch die sieben Sendschreibenstädte anschauen wollt, dann werdet ihr in Thyatira nur das sehen. Das ist nicht viel, aber ein bisschen was. Hier sind die Reste, die Fundamente von einer Basilika aus der Spätantike. Also die wurde 200-300 Jahre später gebaut. Hier sind noch so ein paar Säulen, ein bisschen Kolonnaden. Wahrscheinlich von einem Einkaufszentrum von damals. Das war's. Akhisar ist ein Kreis mit 180.000 Einwohnern und es gibt dort ein bisschen Landwirtschaft, also die haben recht viel Oliven, Walnüsse, alles Mögliche, Autoindustrie und es gab Juden noch in Akhisar lange, das ist der Rest der Synagoge, der Rest ist aber wohl um die 60er Jahre nach Izmir dann umgezogen, heute sind sie vielleicht noch weitergezogen. Und in Akhisar gibt es natürlich, klar, viele Moscheen und es gibt ein großes Fußballstadion. Das ist vielleicht sogar ganz wichtig. Akhisar hat sogar mal in der ersten Liga in der Türkei gespielt und sind sie jetzt nur in der dritten Liga. Das erinnert ein bisschen an Siegen. Und dann gibt es, noch die Erwähnung von Thyatira. Im Internet ist interessant, es gibt sogar noch einen Erzbischof von Thyatira, aber das ist nur ein Titel. Er ist der Bischof Nikitas, kommt aus den USA und ist der Erzbischof der griechisch-orthodoxen Kirche von Großbritannien. Aber diese Kirche hat den Titel noch Thyatira. Also die orthodoxe Kirche hält an diesen alten Sendschreiben-Namen fest. Ja. Wenn man dann mal guckt, gibt es eine Gemeinde in Akhisar, dann wird es ganz schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine gefunden, aber vielleicht ist es im Internet auch ein bisschen schwierig, sich so zu outen. In Izmir gibt es Gemeinden und nicht viele, aber es gibt ein paar Kirchen und da wird es dann ganz interessant. Bei den Kommentaren in Google Maps habe ich gelesen, hier diese Anfrage: Hallo, ich habe Fragen zu Ihrer Religion, ich habe viel recherchiert. Ich beschäftige mich seit Monaten mit ihrer Religion, habe auch angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe auch versucht, die Unterschiede zwischen dem Koran und der Bibel zu erkennen. Ich denke darüber nach, Christ zu werden. Ich bin unter 18, und das ist jetzt wichtig, und habe die Zustimmung meiner Familie, aber meine Familie ist beschäftigt. Ich kann nicht kommen. Wenn ich komme, meine Fragen stelle und mich entscheide, wäre es ein Problem, wenn ich Christ würde? Am Sonntag gab es eine italienische Messe. Ich komme heute, wenn es mir passt. Sonntag. Also da denkt jemand sehr intensiv drüber nach und möchte mehr wissen. Und dann kommt unten eine typische Antwort: Hallo, leider können wir Ihnen ohne Ihr älteres Familienmitglied nicht helfen. Selbstverständlich kannst du in unsere Kirche kommen und dich mit einem Erwachsenen über Informationen informieren und so weiter. Das ist die Situation in der Türkei. Es gibt sowas immer mal wieder, also nicht, das ist nicht die einzige dieser Art. Es gibt Menschen in der Türkei, die sich für Gemeinden interessieren und lesen wollen oder selber in der Bibel schon lesen und anfragen. Vielleicht ist es nicht der geschickteste Weg, es über Google Maps zu machen, aber es zeigt, dass in der Türkei, wenn man unter 18 ist, praktisch keine Chance hat, irgendwie Kontakt zu bekommen. Es ist gesetzlich verboten und als Erwachsener ist es auch nicht schwierig, da muss man weit fahren. Manche schreiben auch sie immer dann, wenn sie hierher kommen, gehen sie gern hierher, weil es hier eine Kirche gibt. Und ich glaube, wir haben allen Grund, für die Geschwister in der Türkei zu beten. So, jetzt wollte ich zum zweiten Teil kommen. Das ist die Frage, wie dieses Sendschreiben in der Vergangenheit ausgelegt wurde. Nur ganz kurz, es gibt eine Tradition in der Kirche, dass man die Sendschreiben historisch auslegt. Und zwar in der Form, das ist seit ungefähr 1300, gibt es schon ziemlich lange, dass man jedes Sendschreiben an einer bestimmten Phase der Kirchengeschichte zuordnet. Und dann zum Ende hin kommt dann die Endzeit, Jesus kommt wieder, sozusagen mit dem, am Ende des siebten Sendschreibens. Diese sogenannte historische Auslegung ist immer noch, wird immer noch gemacht, ist recht populär. Es ist natürlich interessant, jedes Mal, wenn wieder eine neue Theorie kommt, dann gründet die letztendlich darauf, dass die alten nicht funktioniert haben, weil Jesus nicht wiedergekommen ist. Das ist eigentlich das wichtigste Gegenargument dagegen. Aber ich fand es interessant, dass schon Johann Albrecht Bengel, das ist sozusagen der pietistische Obertheologe im 18. Jahrhundert in Württemberg, schon geschrieben hat, aus seiner Sicht, dass das wenig Sinn macht, diese sieben Sendschreiben den sieben Zeitaltern zuzuordnen, weil es die Zahl sieben einfach häufig vorkommt und symbolisch verstanden werden muss letztendlich. Denn obschon die sieben Trompeten sieben Zeitläufe abgeben, so folgt doch nicht, dass die Gemeinden die Siegel und die Schalen, weil auch deren je sieben sind und auch auf die sieben Zeitläufe zielen. Sonst müssten die sieben Hörner des Lämmleins, die sieben Donner etc. auch sieben Zeitläufe geben und so weiter. Also er sagt letztendlich, dass diese Form der Auslegung eine ziemliche Überinterpretation ist und dass man da vorsichtig sein sollte. Jetzt ist die Ironie dann an der ganzen Geschichte. Bitte das nächste noch. Das ist er selber, Johann Albrecht Bengel, hat sehr kompliziert versucht, aus der Offenbarung herauszurechnen, wann Jesus wiederkommt. Und in diesem Buch, wenn man da weiter runter scrollt im Internet, dann findet man extrem komplizierte Berechnungen. Also es ist irre. Letztendlich ist er darauf gekommen, dass 1836 dann das göttliche Friedensreich anbricht. Er hat es nicht mehr erlebt und alle, die sich an ihn gehalten haben, und es waren viele, vor allem in Baden-Württemberg, haben es auch nicht erlebt. Und es ist letztendlich eine Warnung, nicht zu rechnen, die uns ja Jesus selber gibt. Ja? Also ich meine, Bengel hat die Bibel von vorne bis hinten gelesen und gut gekannt, aber diesen Vers, den scheint er irgendwie überlesen zu haben. Ich komme zum dritten Teil. Und was ist mit uns heute und hier? Ich denke, man kann, ich komme nochmal auf Isebel zurück, die Isebel oder die Isebel-Gruppe ist letztendlich ein Angriff von innen auf die Gemeinde, von innen heraus. Es ist eine falsche Lehre, das ist ganz eindeutig, und aus dieser Lehre folgt ein falsches Handeln. Und die Antwort der Gemeinde in Thyatira oder die Bitte an die Gemeinde war, richtiges Handeln. Dann handelt richtig. Sollte man auch mehr? Die zwei Hauptvorwürfe, die Johannes an den Nikolaiten macht, das ist, der erste Hauptvorwurf ist die Unzucht. Und Unzucht interpretiere ich jetzt einfach mal als ein ganz bewusstes Tun des Falschen. Man weiß, dass es falsch ist, man macht es trotzdem. Das kann sehr, sehr viele Lebensbereiche betreffen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Jesus auch zu einem bewussten Tun des Falschen sagt, ich kann es vergeben, wenn du es bereust, also wenn du dich dem stellst. Und der klassische Fall ist ja die Szene, als in Johannes 8, Vers 11 die Menge diese Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, mit ihrem Mann, der nicht in die Öffentlichkeit geschleift wird, dann letztendlich sagt, er sagt dann zur Frau, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Da werden zwei Dinge deutlich. Er verurteilt sie nicht, er vergibt ihr, aber er sagt ihr auch natürlich deutlich, sündige nicht mehr. Und Unzucht ist insofern, geht nochmal einen Schritt weiter. Man tut etwas, obwohl man es eigentlich verstanden hat, immer wieder und tut es weiter. Wenn wir als Christen leben, dann denke ich, ist die große Herausforderung, uns immer wieder bewusst zu werden, dass wir uns eigentlich nicht mehr selbst gehören. Die Frage ist, wie gehe ich mit mir um? Mit meinem Körper, mit meinem Besitz? Tue ich Dinge, von denen ich genau weiß, dass sie falsch sind? Das betrifft natürlich die Sexualethik, die jetzt hier in Thyatira wahrscheinlich auch relativ stark im Vordergrund gestanden hat. Und Wir leben jetzt auch nicht gerade in einer super prüden Gesellschaft, also das ist durchaus ein Thema. Wie gehe ich mit den Herausforderungen um, wie gehe ich mit Pornografie um und so weiter und so fort. Aber es geht natürlich auch, geht auch um andere Lebensbereiche. Und wie gesagt, der Grundsatz ist eigentlich, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich und das, was ich bin, gehört eben Gott. Und die zweite Herausforderung ist das Götzenopferfleisch. Und das spielt natürlich ineinander über. Ich übersetze es einmal so, Götzenopferfleisch essen bedeutet, ich ziehe einen persönlichen Profit aus dem Götzendienst. Ich versuche es gut zu reden und profitiere letztendlich davon. Und auch da gibt es im Neuen Testament unterschiedliche Ansätze, wie man mit diesem Problem des Götzenopferfleisches umgeht. Die können wir auch für uns übersetzen. Auf der einen Seite schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Und er folgert dann in den nächsten zwei, drei Versen, dass es auch egal ist, Götzenopferfleisch zu essen, weil es keine Götzen gibt. Also eigentlich ist es wurscht. Und auf der anderen Seite sagt er dann ihr solltet es aber sein lassen, wenn irgendjemand dadurch in Anfechtung kommt. Also wegen der möglicherweise Schwachen in der Gemeinde, die das nicht so sehen, ist es besser, ihr lasst es bleiben. Also er macht letztendlich keine ganz klare Aussage, sondern es kommt dann ein bisschen darauf an, wie die Situation in der Gemeinde ist. Das Essen an sich ist nicht das Problem, sondern das, was ich draus mache. Und die Situation scheint dann aber auch unterschiedlich gewesen zu sein oder es ist eben schwierig, damit umzugehen. Deshalb steht in der Apostelgeschichte 21 dann folgender Ratschlag: Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von all dem nichts zu befolgen haben. Es geht um die jüdischen Gesetze im Wesentlichen. Sondern sich nur hüten sollten vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Ersticktem und Unzucht. Und hier finden wir wieder die zwei Herausforderungen, nämlich das Götzenopfer und die Unzucht. Und dann dazu noch Blut und Ersticktes, das kommt in den Sendschreiben jetzt schon gar nicht mehr vor. Es deutet eben an, dass doch der Konsum von Götzenopferfleisch eine große Anfechtung und ein Problem war in der Gemeinde und man damit letztendlich nicht zurechtkam. Und deshalb ist es besser, man lässt es sein. Und genau so geht es uns heute auch. Ich glaube, wir müssen uns einfach immer wieder fragen, da wo wir stehen, persönlich in unserer Familie, in unserem Dorf, in unserer Gesellschaft, welchen persönlichen Profit ziehen wir aus einer umstrittenen Tätigkeit? Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Sachen aufzählen, um euch so ein bisschen zum Nachdenken zu bringen und um deutlich zu machen, dass das sich auch ändern kann, je nachdem, wann wir leben und wo wir leben. Ich glaube, es besteht relativ wenig Zweifel, dass wir nicht persönlich profitieren sollten aus der Zuhälterei, also dass wir aus dem Sexgewerbe, aus dem Verkaufen von Frauen und allem, was damit zusammenhängt, profitieren sollten. Das, denke ich, ist für uns keine Frage. Und auch nicht, dass wir selber zu Prostituierten gehen. Schritt weiter, Menschenhandel. Ich denke, auch da ist es eigentlich klar. Ich meine, der wichtigste Menschenhandel in Europa ist eben der Frauenhandel. Das sollten wir uns nicht beteiligen. Das ist eigentlich auch klar. Jetzt geht es aber in die Geschichte. Was ist mit dem Sklavenhandel? Sklavenhandel war ganz klar Menschenhandel. Und wir wissen, dass es ein Riesenproblem war und wahnsinnig diskutiert wurde. In den USA und in England und auch in anderen europäischen, in Holland, in anderen europäischen Ländern, ob nicht dieser Menschenhandel letztendlich okay ist, ja, dass man da als Christ teilnehmen kann. Das hat über 100 Jahre gedauert, bis klar wurde, da ist wahrscheinlich eben doch ganz klar eine Grenze überschritten. Es ist eine umstrittene Tätigkeit, es ist Götzenopferfleisch. Was machen wir mit Waffenhandel? Was machen wir, wenn wir in einem Unternehmen arbeiten, was Waffen herstellt? Ist es okay, Waffen für die Bundeswehr herzustellen? Ist es okay, Waffen für andere herzustellen? Was mache ich mit einer Ingenieurstätigkeit am Schreibtisch? Ich stelle sie gar nicht her, aber ich arbeite an der Entwicklung mit. Ja. Was ist mit Kinderarbeit? Wir beschäftigen keine Kinder, ich denke nicht. Was machen wir, wenn es darum geht, Dinge zu kaufen, die von Kindern hergestellt worden sind? Wir hatten eine Riesendiskussion in der Klinik, also nicht eine Riesendiskussion, aber es war eine Diskussion, ob wir jetzt umstellen auf OP-Sets, in dem Einwegmaterial ist, was ganz klar aus Pakistan kommt, und das weiß jeder, aus Pakistan, chirurgische Instrumente, Kinderarbeit, ja, zum ganz großen Teil. Beteiligt man sich oder nicht? Frage. Wie gehen wir mit Minderheiten um, auch in unserer Gesellschaft? Wir wissen, dass Minderheiten überall auf der Welt einen schweren Stand haben. Oft arbeiten sie in Bereichen, wo sie nicht gut bezahlt werden oder gar nicht bezahlt werden. Nützen wir das aus oder nicht? Unser Konsum, bedeutet er letztendlich normales Leben oder bedeutet er Ausbeutung? Die Frage sollten wir uns immer stellen, und es geht natürlich primär um Ausbeutung von Menschen, das ist völlig klar. Aber es geht auch um Ausbeutung der Umwelt oder der Lebenswelt, in der wir sind. Und ich denke, jedem von uns fällt auf, dass wir im Augenblick in einer Zeit leben, in der viele Dinge auch wieder zurückgedreht werden. Also wir haben versucht, in den letzten Jahrzehnten vieles zu regeln und bürokratisch klarzumachen, nein, diesen Schritt gehen wir nicht, den wollen wir verhindern. Und die Bürokratie fällt uns auf die Füße. Und wir merken jetzt, wir machen uns da möglicherweise schwächer. Aber wir wollen ja nicht schwach sein. Wir wollen ja persönliche Verantwortung statt den Regeln. Und deshalb Augen zu und bitte alles ein bisschen freier statt der ganzen Bürokratie. Nur die Frage ist, was hat es für Konsequenzen? Das sollten wir uns schon fragen an der Stelle. Und in Tiatira, da war dann die Frage, ob es eben, da bitte ich um die nächste Folie, war halt die Frage, heißt es jetzt, dass man nur noch handelt, dass man eben nicht mehr lehrt, dass man auf die ganze Theorie verzichtet, sondern nur noch handelt, versucht, sich ins Private zurückzuziehen, letztendlich nur noch Diakonie betreibt. Und heute bei uns, denke ich, wäre diese Antwort ein Ausdruck von Resignation und von Erstarren. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus will. Jesus sagt der Gemeinde in Thyatira, haltet fest. Bleibt bei dem, was ihr wisst, was ihr noch machen könnt, haltet fest. Und ich lege euch keine weitere Last auf. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich sagen muss, unsere Situation ist anders. Wir sind nicht Thyatira. Und was diese Gemeinde geschrieben bekommt, das galt damals, das gilt aber nicht unbedingt für uns heute. Es gilt vielleicht für Christen anderswo in der Welt, weil es andere Situationen sind, aber nicht unbedingt Gredenbach. Beispiel, wir können lehren, wir können unterrichten, wir können die Botschaft weitergeben und wir sollten es auch tun. Und da müssen wir jetzt nicht weit gehen, da kann man schon in die Türkei gucken, wo es echt schwierig ist teilweise, wo die Gemeinden viele Beschränkungen haben, egal in welcher Konfession sie angehören. Wir sollten die Freiheiten, die wir haben, auch nutzen, wir sollten lehren. Und vor dem Lehren kommt dann auch das Lernen. Und auch da haben wir alle Freiheiten. Ja, wir können lesen, wir können diskutieren, wir können in Deutschland die Bibel in über 30 Übersetzungen lesen. Wir haben viele Kommentare, wir haben alles, was wir brauchen. Wir können hier auch vorbildhaft leben. Da wird uns kaum einer dran hindern. Wir können in unterschiedlichen Gemeinden im Kontakt mit anderen Christen andere Meinungen hören. Wir können mit ihnen diskutieren, wir können sie auch stehen lassen. Also wir haben hier unglaubliche Freiheiten und wir sollten sie nutzen. Gibt es Irrlehren? Bei uns natürlich gibt es Irrlehren. Das ist überhaupt keine Frage. Und je nachdem, aus welcher Ecke man herkommt in unseren christlichen Kreisen, sind die Irrlehren dann andere. Und auch da müssen wir dann wieder aufpassen und uns fragen, stimmt es, was wir da glauben und stimmt es, was wir verkündigen? Ich habe auch teilweise den Eindruck, so in den letzten Monaten und verstärkt auch durch die Entwicklung zum Beispiel in den USA, dass es schwierig ist, manchmal Lehre wirklich gut rüberzubringen. Also ich glaube, unsere Geschwister in den USA haben gerade Wahnsinnsprobleme. Es gibt unglaublich viel Diskussionen und auch Anklagen gegenseitig, was jetzt eigentlich Christsein bedeutet. Was ist jetzt noch Lehre und was ist Irrlehre? Wie arbeite ich sozusagen evangelikal, um den Begriff zu verwenden, in den öffentlichen Raum? Was verkündige ich als Wahrheit und was sage ich, muss Wahrheit sein für alle, ja, auch für die, die nicht meine Überzeugung sind? Großes Thema in den USA. Und es führt letztendlich zu einem Kultur- und Klassenkampf, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das das ist, was Jesus will. Und ich fürchte, das sage ich jetzt mal als persönliche Meinung, dass der Begriff Evangelikale im Augenblick so verwendet wird, dass er bei uns vermutlich in 1 bis 2 Jahren komplett verbrannt ist und wir uns wahrscheinlich besser irgendwas anderes überlegen. Ja. Wir haben Entwicklungen von Nationalchristentum. Das gab es auch in der Vergangenheit schon. Es ist fast immer Irrlehre. Geht fast immer irgendwo an der Wahrheit und an dem, was Jesus will, vorbei. Also Nationalchristentum versus Christen überall. Jesus hat gesagt, dass wir missionieren sollen, dass es überall Christen gibt. Und viele Kirchen, viele Gemeinden sind ja auch komplett überregional, übernational organisiert. Gilt weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Also wenn ich Grenzen aufbaue, und seien es auch nationale Grenzen, ganz schwierig. Es gibt einseitige Entwicklungen, Irrlehren wie das Wohlstandsevangelium, das hast du, Christoph, schon erwähnt, letztes Mal. Und natürlich gibt es jede Form von libertärer Theologie und es gibt auch alle möglichen Formen natürlich von einseitigen Auslegungen, weil man eben das predigt, was einem gefällt. Und da muss ich euch auch gar nicht jetzt so wahnsinnig viele Beispiele bringen. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Und letztendlich, glaube ich, kommen wir dann hier an ein Ende. Die Sendschreiben sind natürlich Briefe, die an Gemeinden, konkrete Gemeinden gewandt worden sind in Kleinasien. Aber es geht nicht nur darum zu verstehen, was Johannes den Christen damals sagen wollte, sondern es geht um uns heute. Und dann kommen wir natürlich zu einer Auslegung, die in die Zukunft geht. Aus der Sicht von Johannes sind wir ja auch schon Zukunft. Und ich habe versucht, jetzt ein paar Gedanken zu bringen, wie wir dieses Sendschreiben für uns heute auch werten können und was wir daraus lernen können und was uns eben auch nicht betrifft. Und bin auch gerne bereit, darüber noch zu diskutieren, wenn ihr das gerne nach dem Gottesdienst machen wollt. Nach den Sendschreiben, der Rest der Offenbarung, der wird ein bisschen schwieriger. Und da geht es natürlich in eine futuristische Auslegung des, was kommt. Und die letzten Verse, ab Vers 26 in dem Sendschreiben nach Thyatira, gehen auch schon in die Zukunft. Das ist nämlich die Verheißung, die die Gemeinde bekommt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln wie ich. Das ist eine Beschreibung, wie eben Gottes Reaktion aussieht. Und sie bezieht sich, so wie ich es verstehe, jetzt nicht auf die Zeit damals, sondern sie ist in die Zukunft gerichtet. Letztendlich ist es ein Blick in die Ewigkeit und in das Gericht. Denn er schreibt, ich werde Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Das ist eine Beschreibung des Gerichtes, was kommen wird. Diese Bilder, das mit eisernem Zepter regieren, ist eine ganz klare Ansage von absoluter Gewalt. Und das Tongeschirr zerschmettern ist ein Bild, was damals häufig verwendet wurde. Zum Beispiel, wenn ein Herrscher angefangen hat zu regieren, dann wurde symbolisch jede Menge Geschirr zerschmettert. Vielleicht kommt der Polterabend noch von damals, ich weiß es nicht. Aber das ist ein klares Bild für Macht. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die ich auch von meinem Vater bekommen habe. Bitte noch die nächste Folie. Als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Diese Macht, die wird der Gemeinde verliehen oder denen, die ausgehalten haben. Also es geht hier nicht um Jesus, sondern es geht um die Gemeinde. Und das ein Zeichen dieser Macht ist der Morgenstern. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie Jesus bekommen, sondern auch das ist ein öffentliches Machtzeichen. Damals war es die Venus. Die Venus war ein klares Machtzeichen der Könige. Und wahrscheinlich ist auch der Morgenstern schlicht und einfach damit gemeint, mit der Venus. Aber wenn wir, ich gehe nochmal gerade eins zurück, wir haben eine ganz große Verheißung, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, der wird nicht nur nicht in das Gericht kommen, sondern er wird sozusagen auf der anderen Seite stehen. Wir werden Teil von Jesus sein, der richtet. Und das ist eine ganz erstaunliche Aussage. Also eine große Verheißung, die uns hier der Herr gibt. Und Johannes schließt dieses Sendschreiben wie die meisten. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich denke, das gilt grundsätzlich. Das gilt uns auch heute auch. Das können wir auch für uns nehmen. Und ich möchte für uns bitten und möchte euch bitten, dass wir bereit sind, auf das zu hören, was uns Jesus sagen will. Und dass wir den Heiligen Geist fragen und bitten, es uns zu übersetzen. Ja. Ich möchte noch beten zum Abschluss und wir stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, danke für deine Botschaft, für das, was du in alle Zeiten sagst. Und wir merken, dass große und gewaltige Bilder da verwendet werden und dass wir manchmal nicht so einen einfachen Zugang bekommen. Aber ich möchte dir danken, dass wir trotz alledem verbunden sind mit den Christen, mit den Geschwistern in allen Zeiten, die auch schon gekämpft haben und die teilweise ähnliche Herausforderungen hatten, wie wir heute auch. Ich möchte dir aber auch danken, dass wir dankbar einfach dafür sein können, dass es uns heute anders und besser geht, dass wir nicht hier in einer Zeit der Verfolgung leben und dass wir auch diesen inneren Kampf oder die komplette und totale Herausforderung von innen, dass wir merken, dass wir keine Luft mehr haben zum Atmen, dass das im Augenblick nicht so ist, sondern dass du uns viel Möglichkeiten gibst, noch zu lernen und zu lehren und von dir zu reden. Hilf uns, dass wir diese Zeit ausnutzen. Ja, und hilf uns, dass wir auch barmherzig miteinander umgehen, dass wir Lehre praktizieren und dass wir aber auch nicht immer unsere eigene Erkenntnis über alles stellen. Hüte uns vor Spaltungen und vor Kleinlichem, was du nicht haben möchtest, dass wir eins sind vor dir und in deinem Geist zusammenarbeiten können. Herr, segne nun den ganzen Tag noch und bleibe du bei uns. Amen.